Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Adventsfolge unseres Kinderserien-Podcasts. Und heute beschäftigen wir uns mit einem so tollen Thema. Leider habe ich jetzt erstmal festgestellt, dass im Vorgespräch mit René, dass ich der deutlich größere Fan dieser Sache bin und Renés Kinder nicht mal sich dafür begeistern. René, vielleicht erzählst du mal, worüber sprechen wir heute?
Wir sprechen über Dinosaurier, die große Welt der Dinos. Wir haben auch einen ganz spannenden Gast mit an Bord, aber ich muss auch sagen, du bist der Treiber des ganzen Themas. Also ich finde Dinos jetzt nicht doof, meine Jungs, die finden die auch nicht doof, aber wir haben nie so den Zugang zu den Sauriern bekommen. Ich nicht in meiner Kindheit, die beiden jetzt auch noch nicht so, aber vielleicht ändert sich das ja nach diesem Gespräch heute.
Genau, vielleicht begrüßen wir einmal unseren Gast, und zwar ist er der wissenschaftliche Leiter des größten deutschen Dinoparks, der auch noch bei dir um die Ecke ist, René, und den du noch nie besucht hast, und zwar den Dinopark in Münchehagen.
Ja, moin, hallo. Also ich bin der Nils Knötschke und ich arbeite seit 20 Jahren im Dinopark in Münchehagen. Bin gelernter geologischer Präparator, habe also gelernt, wie man Dinosaurierknochen freilegt aus dem Gestein. Und bin auch der wissenschaftliche Leiter des Parks. Also ich sorge dafür, dass unsere Modelle immer mal wieder erneuert werden und auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand sind.
Wie war das denn bei dir als Kind? Wusstest du schon mit 5 Jahren, dass du Dino-Forscher werden willst?
Also das Interesse kam doch relativ früh an Dinosauriern und gerade an dem Thema Ausgrabungen. Also ich nenne das immer so ein bisschen dieses Indiana-Jones-Feeling. Irgendwie in ferne Länder reisen, die Faszination, dass man der erste Mensch ist, der irgendwas ausgräbt. Gut, Indy ist halt ein Archäologe, der beschäftigt sich mit den Überbleibseln der Menschheitsgeschichte. Ich beschäftige mich mit älteren Artefakten, mit Fossilien von Dinosauriern. Das ist eben die Paläontologie. Aber das Thema hat denselben Reiz für mich gehabt, einfach Dinge auszugraben und neue Tiere zu entdecken, die noch nie jemand vor mir gesehen hat.
Wir sprechen ja so ein bisschen über die Dinosaurier in Kinderfernsehen oder in Kinderserien oder in Fernsehen. Deshalb meine Frage an euch: Könnt ihr euch noch an das erste Mal Jurassic Park erinnern? Also kam ja 1993, glaube ich, raus. Wann habt ihr den gesehen? Gleich zum Start oder erst später?
Bei mir muss das ein bisschen später gewesen sein. Ich glaube, ich habe den nicht mit 9 gesehen, aber so ein bisschen später war es wahrscheinlich. Also an das erste Mal kann ich mich nicht erinnern, aber ich weiß, den Film fand ich super. Also das kann ich gleich vorwegnehmen. Die Jurassic Park Filme, die habe ich alle gesehen und die mag ich auch sehr gerne. Wobei der erste der beste war.
Also das definitiv, dass der erste der beste war und bei mir auch. Ich habe den nicht gleich im Kino gesehen, sondern auch erst ein bisschen später und war natürlich komplett fasziniert. Ich habe mich früher auch schon immer für so ein bisschen diese Tricktechnik und die Hintergründe interessiert, wie Filme gemacht werden. Und das war ja schon revolutionär, dann das erste Mal solche Kinosaurier im Prinzip zu sehen, die so lebensecht gewirkt haben, also ohne Stop-Motion-Technik, sondern eben animiert per Computer. Das war schon absolut faszinierend und jeder erinnert sich an diese Ausgrabungsszene und da kommt auch eben dieses Feeling so ein bisschen auf, wenn man sich da ja zu dieser Generation von Jurassic Park-Nerds, sage ich mal, zähle ich mich auch, dazu zählt, sind das halt ikonische Filmmomente gewesen mit diesen Dinosauriern. Also man ist damit aufgewachsen und das stirbt definitiv nicht aus.
Ja, also für mich die beiden besten Szenen sind A, das erste Mal, als die sozusagen losfahren und man sieht nur ihre Gesichter in dem Jeep und dann das Erstaunen in den Gesichtern und dann kommt der Kameraschwenk und man sieht diese großen Brontosaurier, Brachiosaurier, Langhalsdinosaurier sieht man da. Genau, die da so langziehen. Schön ist aber auch die Szene mit dem, wo sie die Triceratops, den Triceratops-Haufen finden, der einfach so groß ist wie alle, wie die Paläontologen und sie einfach so mit der Hand rein und untersuchen, was denn dieser Triceratops, der da auf der Seite liegt und so schwerkrank ist, haben könnte. Das sind für mich so einfach zwei sehr schöne Szenen, an die ich mich bis heute erinnere. warum ich auf Jurassic Park komme, Jurassic Park war ja für die Dino-Forschung tatsächlich ein Glücksfall. Also bevor Jurassic Park in die Kinos kam, war die Dino-Forschung so ein bisschen, in Anführungszeichen, auf dem absteigenden Ast. Es gab weniger Forschungsgelder, die Studierendenzahlen gingen nach unten. Dann kommt Jurassic Park raus. Damals übrigens begleitet von einem großen Team an Wissenschaftlern. Das sieht man auch an der Dinosaurier-Darstellung der 90er Jahre. Also in diesem Film stimmt noch sehr vieles, was man damals sozusagen in der Forschung annahm. Und genau, und danach, nach diesem Film, geht das Interesse an Dino-Forschung wieder nach oben. Mehr Ausgrabungen werden bezahlt, es werden mehr Fördergelder ausgegeben. Würdest du jetzt auch sagen, dass der Jurassic Park für Parks wie euren, aber auch für die Dino-Forschung ein Glücksfall ist?
Also ganz, ganz definitiv war das ein großer Glücksfall, und das hat regelrecht einen Boom ausgelöst in der Paläo-Forschung. Da war ja wirklich dann von der Paläobotanikerin, die sich halt mit Pflanzen beschäftigt, dann eben der Dr. Grant, der die Raptoren ausgräbt, alles dabei. Und das hat sehr viel gebracht. Es wurde nach dem Film auch die Jurassic Foundation gegründet, die dann auch durch Steven Spielberg auch unterstützt wurde. Die haben Geld bekommen für Forschung. Es sollte sogar ein neu entdeckter Raptor, der Utah-Raptor, nach Steven Spielberg benannt werden. Das haben sie dann aber gelassen, aus rechtlichen Gründen haben sie es gelassen. Aber da sieht man einfach, das Interesse war dann auf einmal unheimlich groß an Dinosauriern, an dieser Forschung, was die Tiere ausmacht, ganz einfach. Die Faszination wurde dadurch extrem angeheizt. Und da können wir, sage ich mal, heute noch von zehren. Also die Generation nach mir jetzt auch, die so Mitte 30 ist, die ist genauso begeistert von diesen Filmen. Und wie du schon gesagt hast, in dem alten Film, also in dem ersten Film, hat noch einiges gestimmt. Also das war noch sehr, sehr stimmig, und da hat man noch drauf geachtet. Und heute ist es, muss man ein bisschen sagen, leider so, dass dieses Franchise oder diese Filmsaurier aus Jurassic Park eben so ikonisch sind, dass die gar nicht mehr verändert werden. Also die Fehler leider werden in jedem Film mit übernommen. Aber dafür sind es halt eben die Dinosaurier, die jeder kennt aus den Jurassic Park-Filmen.
Genau, also man verrät, glaube ich, nicht so viel, wenn man sich einen neuen anguckt. Da beklagen sich alle Dino-Fans oder Leute, die sich ein bisschen mehr sich mit der Materie beschäftigen, beklagen, dass die Dino-Darstellung eigentlich in den 80er Jahren stecken geblieben ist. Der Stand der Forschung ist deutlich weiter als das, was da gezeigt wird. Genau. Kannst du mal ein bisschen erzählen? Hast du einen Lieblingsdino?
Ja, ich habe einen Lieblingsdino. Das ist tatsächlich ein Langhalsdinosaurier, den wir selber hier in Norddeutschland ausgegraben haben. Das ist ein kleiner Langhalsdinosaurier. Das ist der Europasaurus. Den haben wir vor 20 Jahren im Harz entdeckt. Und das ist eine relativ komplette Herde von Dinosauriern. Leider muss ich sagen, wir haben sehr wenig Raubsaurierknochen dort gefunden, aber auch Knochen von diesen sogenannten Raptoren, eben diesen Sichelklauen-Echsen, die diese lange Sichelkralle an den Beinen haben, um eben sich in der Beute festzuklammern. Davon haben wir auch ein paar Überreste gefunden, aber eben nicht viel. Und am ikonischsten oder am bekanntesten sind eben diese Raptoren aus den Filmen. Die waren ja, also der Velociraptor, wie er in Jurassic Park dargestellt ist, ist ja viel zu groß dargestellt. Das ist eher in Richtung Deinonychus oder Utahraptor, also größere Raptoren, die es damals gab. Aber ich glaube, die Filmmacher fanden Velociraptor eben einfach auch gängiger vom Namen her. Ganz klar. Man würde sie heute, wenn man sie korrekt darstellen würde, mit Federn, Befiederung darstellen. Also wir wissen heute, dass die Raptoren ein Federkleid hatten, was die Jagd auch vereinfachte. Also mit einem ausgestreckten Flügel, in Anführungszeichen, lässt sich halt auch weiter springen. Also wenn man die Luft unter dem Flügel bekommt und dann kann man auch effektiver einfach auf die Beute draufspringen und weitere Sprünge wagen. Die konnten nicht fliegen in der Größe, aber also der schlimmste Fehler, den ich also immer sehr ankreide, ist im Prinzip die Handhaltung der Tiere. Wenn man darauf achtet, wie die Raptoren und auch der T-Rex in diesen Filmen die Hände gedreht hat, sieht man, dass die Handgelenke eigentlich gebrochen sind. Also die halten die ja im Prinzip in so einer Hühnchen-Männchen-Haltung, die Vorderarme. Und die müssen halt so ein bisschen eingedreht sein, eben wie Flügel, ne? Um halt die Beute auch wirklich festzuhalten und zu packen. Und wenn sie die halt so halten wie in den Filmen dargestellt, dann boxen sie eher nach vorne in die Beute rein und können die gar nicht irgendwie festhalten. Also es ist so der Klassiker, sage ich mal, dieser Filmfehler, der wird halt auch am häufigsten bemängelt von den Paläontologen. Da gibt es ganz viele lustige Abbildungen über die über das Jagdverhalten halt mit gebrochenen Vorderextremitäten von diesen Raptoren. Aber es wird halt immer wieder so übernommen, weil die Figuren oder die Dinosaurier aus diesen Filmen einfach ikonisch sind und jeder erkennt sie gleich wieder. Das hat halt auch was mit dem Franchise zu tun, ganz einfach.
Und es wäre wahrscheinlich auch gar nicht so furchteinflößend, wenn du von einem gefiederten, etwa truthahngroßen Vieh gejagt wirst. Das ist nicht so, also wenn du vor vier Truthähnen stehst und sagst Stopp, sieht das nicht so cool aus, wie als würdest du vor drei großen Raptoren stehen und denen Halt sagen.
Ja, also dieses Vogelartige ist halt dieses Verniedlichende vielleicht, dieses Fluffy von einem Vogel, was dann so ein Raptor auch hätte, das würde diesem doch noch in Richtung Echse, Reptil, Drachenartige, Böse und Gefährliche vielleicht doch ein bisschen reduzieren. Wobei man ja sagen muss, der T-Rex hat sich ja in den letzten Filmen dann doch auch zum Freund der Menschen entwickelt. Das ist ja dann auch eine Plot-Geschichte, die im Prinzip so ja gemacht worden ist, dass dieser T-Rex, das ist ja der aus dem ersten Teil, der ist immer noch da, jetzt auch quasi den Menschen ja auch, ich will nicht sagen wohlgesonnen ist, aber das ist so ein bisschen so dieses Buddy-Movie. Wir hatten das ja auch in dem ersten Jurassic World Teil, dass dann die Blue, die Raptorendame, ja im Prinzip wie der treue Begleiter, wie ein Hund, schon fast dem Hauptcharakter gefolgt ist.
Meine ganz kurze Frage an euch: Würdet ihr in einen Jurassic Park, mal angenommen, es würde ihn geben und wir wissen alle, wie jeder Ausflug dahin endet, aber würdet ihr hinfahren?
Total. Ich war vor ein paar Jahren in Universal Studios in Kalifornien. Da gab es eben so eine kleine Fahrt. Jurassic World war das damals, so eine Wasserfahrt. Und die war schon ziemlich geil. Das ist es natürlich nicht zu vergleichen mit dem Jurassic Park, der im Kino zu sehen ist. Aber das hat schon so ein kleines Feeling vermittelt. Das hat schon Spaß gemacht. Ich würde mir das, glaube ich, angucken.
Definitiv auch. Also würde einige Fragen auf einem Schlag wahrscheinlich lösen. Wobei ich halte es natürlich da auch mit den Paläontologen im Film, die sagen, wo bleibt dann der Spaß beim Ausgraben, wenn wir wissen, wie die Tiere dann schon ausgesehen haben. Aber natürlich, es wäre ein Traum. Also wenn man sieht, wie sich in 200 Jahren oder allein in 10 Jahren die Dinosaurierforschung immer wieder weiter herantastet. Aber wir wissen ganz genau, wir werden das letzte Puzzleteil nie in dieses Puzzle einfügen. Wie haben diese Tiere wirklich ausgesehen? Wie haben sie sich verhalten? Das sind ja alles nur Fossilien, Fußspuren, die wir finden, mal ein Hautabdruck oder ein Federabdruck. Dieses komplette Puzzle wird nie komplett sein. Das ist halt das Spannende daran an unserer Arbeit. Wir können immer wieder 1% oder 2% hinzufügen zu dem Gesamtbild. Und wir finden ja auch gar nicht alle Dinosaurier, die es gab. Also ich fände es schon auch ultra spannend und es werden einige Fragen natürlich dann gelöst. Ja, das wäre schon spektakulär zu sehen, glaube ich, ja.
Du arbeitest ja jetzt quasi in einem Art Jurassic Park. Also bei euch gibt es keine lebenden Dinosaurier natürlich, aber ja, also man kann Fußspuren bei euch sehen von echten Dinosauriern. Und es gibt quasi viele Nachbildungen. Wenn du jetzt, also wir waren auch im Sommer bei euch und mein 3,5-jähriger Sohn war glücklichstes Kind ever, als er da durchgelaufen ist. Aber man hat auch, wenn man dann die anderen Besucher mal sieht, es gibt auch die Großen sind sehr schnell fasziniert davon. Was macht denn eigentlich diese Faszination von Dinosauriern aus? Warum fahren Leute zu euch in einen Park, ja, um sich in Anführungszeichen ja Skulpturen anzuschauen und gehen da trotzdem durch, als wäre es ein Zoo oder ein kleiner Jurassic Park?
Ja, wir haben ja im Zentrum das Naturdenkmal mit den Dinosaurierpferden. Also es ist ein echter Fundort, um den das Dinosaurier-Freilichtmuseum, also der Dino-Park, gebaut worden ist. Das sind Spuren, die stammen aus der Kreidezeit. Die sind 139 Millionen Jahre alt. Das ist ein ehemaliger Steinbruch. Da ist eine Schutzhalle drüber gebaut. Und das ist schon mal das Zentrum des Parks. Eine echte Fundstelle hat man normalerweise nur vielleicht in Amerika im Dinosaur National Monument, wo man sich sowas ansehen kann. Und wir stellen fest, dass diese Faszination, jetzt benutze ich das Wort wieder, nicht ausstirbt. Also der Park ist jetzt schon über 25 Jahre alt und die Faszination bleibt konstant. Wir machen natürlich auch viel. Wir versuchen, neue Dinosaurier zu bauen, immer auf dem neuesten Stand der Forschung zu sein, immer up to date, was neue Dinosaurier angeht. Und was ich festgestellt habe, ich hatte hier schon Führung, eine T-Rex-Tour, so nennt sich unsere ein bisschen abenteuerliche Führung im Prinzip durch den Park. Da hatte ich Kids dabei, Dinosaurier, die neu entdeckt worden sind, angesprochen. Und dann stand ich erstmal da und habe mir gedacht, verdammte Axt, jetzt bist du nicht auf dem neuesten Stand. Jetzt wissen die Kids wieder mal mehr, wie du selbst. Und du musst dich jetzt erstmal wieder auf den neuesten Stand bringen, weil da sind vor 2 Wochen irgendwelche Dinosaurier entdeckt worden und die wussten das. Und die Kinder kommen hierher und laden ihr ganzes Wissen ab, was sie aus Büchern oder Filmen haben. Das platzt förmlich aus denen raus. Wenn die hier ankommen, sehen die T-Rex vom Haupteingang und dann strömt das aus denen raus. Die Eltern sind dann wahrscheinlich erstmal glücklich, dass die Kids dann wirklich ihr Wissen auch so ein bisschen verteilen können. Und die Faszination für die Kinder, also gerade für die etwas Kleineren, das ist auch diese Gefährlichkeit der Dinosaurier. Also jeder kennt den T-Rex, Zähne so groß wie Bananen, ganz gefährlicher Raubsaurier gewesen. So ein bisschen auch natürlich der Gruselfaktor. Ne? Dieses Tier hat wirklich gelebt auf der Erde. Wir können das gar nicht so greifen mit unserem Hirn, sage ich mal, dass diese Tiere wirklich mal gelebt haben. Wir finden die Knochen, wir finden die Schädel, wir finden die Fußabdrücke. Dann kommt eben dieser Forscher- und Entdeckerdrang dazu, der in jedem von uns steckt, eben Sachen ausgraben, Dinge entdecken. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Und das ist das, was man hier im Dino-Park ja auch erleben kann. Eben die echte Wissenschaft und dann auch selber so ein bisschen Paläontologe werden. Also Dinosaurierspuren ausgraben oder kleine Skelette ausgraben, Fossilien aus dem Sand raussieben. Das ist das, was im Prinzip unsere Besucher fasziniert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ziemlich froh, dass wir keine beweglichen Modelle hier im Park haben, weil wir festgestellt hatten, dass die Fantasie oder auch dieses Wissen der Kinder sich um die Dinosaurier dreht und gar nicht so eine Bewegung braucht von dem Tier, sondern die Kinder kommen hierher und sind in ihrer eigenen Welt, die erleben ihren eigenen Jurassic Park. Und für die Erwachsenen ist es eben so, dass dadurch, dass der Park eben auch schon sehr, sehr lange existiert, die waren selbst als Kinder schon hier und erleben dann halt auch nochmal ihr Jurassic Park-Feeling von damals, wie sie mit 10 oder 12 Jahren hier waren oder früher, mit Mitte 30, sage ich mal, mit ihren eigenen Kindern und sehen eben auch, dass der Dino-Park einer ständigen Evolution und Weiterentwicklung eben unterliegt und wir neue Modelle reinbringen, neue Ausstellungskonzepte und uns natürlich auch modernisieren.
Das ist wirklich sehr faszinierend. Also ich glaube, es gibt kaum einen Ort, an dem mehr Dino-Wissen im Moment ist, als in so manchen Kindergartengruppen, oder? Also gefühlt sitzen da die echten Experten. Also
absolut. Also ich kriege das hier immer mit. Die Kinder, die kriegen sich kaum ein. Wir haben hier im Hauptgebäude einen Tyrannosaurus Rex-Schädel. Da wird dann schon mal philosophiert und fachgesimpelt. Und ich mache das auch ganz gerne auf den Führungen, auf den T-Rex-Touren, dass ich die Kinder einfach die Führung dann machen lasse. Weil die wollen ja auch erzählen. Und die wollen ja auch erzählen, warum sie den Stegosaurus so cool finden. Und die wissen genau, warum das Gehirn nur so groß war oder wie groß das Gehirn war, eben nur so groß wie eine Walnuss. Die wissen, dass der Stacheln am Schwanz hatte, dass der Allosaurus in Herden gejagt hat, dass der T-Rex eventuell ein Einzelgänger war, dass es da eine Diskussion gibt, ob der Einzelgänger oder eben auch ein Rudeltier war. ob der nur von Aas sich ernährt hat. Das wissen die alles und das wollen die ja auch alles loswerden. Bei den Eltern, die teilweise dann natürlich auch von der Autofahrt schon ein bisschen gestresst sind, sind die natürlich auch dankbar, wenn die Kids hier ankommen und uns dann quasi als Gegenpart auch haben und uns dann auch zusehen können. Wir haben ja eine Präparationswerkstatt, in der wir die echten Knochen präparieren. Wir haben auch also sehr viele Fossilien, die original sind, die die Kinder auch anfassen können und eben hautnah dabei sein können. Und das macht eben die Faszination aus. Und für uns selber im Dino-Park ist es immer wieder eben spannend zu sehen, dass die Leute fasziniert sind, von vornherein schon vorgeprägt sind oder hierher kommen mit, sag ich mal, ja, mal gucken, was das ist, der Dino-Park, ich lasse mich mal überraschen, aber dann auch mitgenommen sind von dem Thema. Und das ist halt ganz gut, wenn wir die Leute wirklich auch abholen können und die nachher auch von der Dino-Welt hier im Münchenhagen begeistert sind.
Ich kann ja meinem Dreijährigen noch kein T-Rex und kein Jurassic Park zeigen. Hast du Empfehlungen, was man mit kleinen Kindern gucken kann, außer jetzt den Dino-Park?
Also ganz klar, viele Bücher. Wir haben, also meine Kids sind jetzt schon ein bisschen älter. Wir haben relativ viele Klappenbücher gehabt mit was ist was ähnlich oder wie kommt der Dinosaurier quasi in den Stein und wie kommt er wieder raus? Also solche Geschichten fanden die super spannend. Wir haben halt auch viel vorgelesen und ich muss sagen, meine Kids hatten halt den Vorteil, dass sie auch oft hier waren und oft hier sind und den Dino-Park halt auch schon wie ihre Westentasche kennen, in- und auswendig. Aber ich kann nur empfehlen, also ich finde es halt echt, auch in der heutigen Zeit, wo wir sehr viel Multimedia und mit dem Tablet unterwegs sind oder auch mit die etwas kleineren schon mit dem Handy, das fängt ja schon relativ früh an, finde ich es hier ganz schön, dass wir eben nicht so viel Multimedia haben. Die Kinder erleben das halt hier wirklich mit den Augen, mit den Händen und sind mittendrin in dem Geschehen. Und ich kann das halt nur empfehlen, dass man das eben auch fördert, diese Wissbegierigkeit. Wir haben das durch ganz viele Bücher gemacht. Gut, man kann sich auch ein oder andere Dino-Ausgrabungsdokumentation angucken, die ganz spannend gemacht ist, wo es dann in die Wüste geht und dann wird eben einer der größten Raubsaurier, der Spinosaurus, ausgegraben. Und dann kann man sich auch langsam, sag ich mal, irgendwann an die Jurassic Park-Filme ranwagen.
Genau, ich habe zwei ganz coole Serientipps und zwar einmal finde ich total super für ganz Kleine ist tatsächlich der Dino-Zug. Das ist ganz witzig, es ist ein Zug mit Dinosauriern, der durch die Zeit reisen kann, also durch Trias, Jura und Kreide. Aber man lernt in jeder Folge etwas zu einem Dino. Und am Ende kommt sogar noch Scott, der Paläontologe. Den ist übrigens, ich habe mal gegoogelt, es gibt den wirklich, der ist tatsächlich ein sehr renommierter Paläontologe aus den USA. Und der erzählt immer was und endet, auch jede Episode endet damit mit, geht raus und macht eure eigenen Erfahrungen. Und was ich tatsächlich ganz witzig fand, ich habe jetzt mal auf Netflix geschaut, die Animationsserie zu Jurassic Park, kann man sich tatsächlich angucken. Das ist eher was für größere Kinder. Ich würde jetzt so ab 8 sagen, aber ja, kann man machen. Ist nicht so nervig wie der Trailer gedacht. Also ich habe mich da jetzt irgendwie auch ganz gut amüsiert jetzt für 20 Minuten immer. Ist jetzt für ganz kleine Kinder gar nichts, aber.
Ja, stimmt. Also Der Dino-Zug ist natürlich der Klassiker. Der Schaffner vom Dino-Zug ist das Troodon. Also das kennen die Kinder hier auch alle, wenn sie herkommen, also der Dino-Zug. Und was bei meinen Kindern und bei meiner Tochter im Moment noch, die ist 5 ganz hoch im Kurs steht, ist, da gab es damals Dino Dan und jetzt gibt es Dino Dana. Das ist eine Animations-Realfilmserie. Die ist auch relativ spannend gemacht. Und ich musste feststellen, das ist eine kanadische Serie, aber sie haben trotzdem unseren kleinen Europasaurus in 2 Folgen auch drin gehabt. Und die Kinder oder Dino Dana muss eben halt auch dort Dino-Experimente und Fragestellungen lösen. Also wie ernähren sich die Dinosaurier? Und das ist halt echt witzig gemacht. Das ist wirklich richtig gut gemacht.
Wie ist das bei dir, René? Gucken deine Kinder... kommen die mit Dinos in Berührung? Oder sind sie schon in Berührung gekommen?
Nee, bislang noch nicht. Der Dino-Zug, das hört sich tatsächlich sehr spannend an. Den werde ich jetzt mal irgendwie ins Programm reinschmuggeln. Ist noch nie in unserer Playlist aufgetaucht bislang. Ich weiß, du hattest schon mal davon erzählt, hattest das schon mal angerissen. Genau, das werden wir uns einfach mal anschauen. Wie ich vorhin schon sagte, das ist jetzt nicht das, dass die Jungs, also der Kleine mit zwei, den interessiert das sowieso noch nicht. Der hat sich bei Ikea neulich die Kuscheltiere mal näher angeschaut. Die fand er ganz toll. Jetzt der Große, der hatte bislang einfach noch nicht so die Berührungspunkte zu der Dino-Welt. Aber das können wir ja durchaus mal vorantreiben.
Es gibt sogar eine Studie, die besagt, dass Kinder, die sich mit Dinosauriern beschäftigen, intelligenter sind. Es geht tatsächlich dabei um die komplexe Welt, weil es sozusagen ganz verschiedene Arten von Dinos gibt. Und sich damit zu beschäftigen, macht Kinder klüger. Das gilt übrigens, diese Studie wurde quasi auch noch auf Pokémon übertragen. Also Kinder, die sich für Dinos und für Pokémon interessieren, sind, das ist ein Zeichen von hoher Intelligenz, weil auch bei Pokémon ganz verschiedene Charaktere, ganz verschiedene Monster. Bei Pokémon kenne ich mich jetzt nicht mehr aus, bei Dinos inzwischen ja wieder ein bisschen besser durch mein Kind. Du hast jetzt angesprochen, dass man sehr viel rausgehen kann, seine eigenen Erfahrungen machen kann. Vielleicht kannst du mal erzählen, was fasziniert dich an der Arbeit im Feld, also richtig Ausgrabung? Und gibt es irgendwie, hast du einen Tipp dafür, wie wir eigentlich mit Kindern sowas nachempfinden können? Also, oder selbst mal ausgraben können? Also ich weiß, ich war mit meinen Eltern mal irgendwann im Süden von Deutschland und habe da irgendwo im Urlaub mal in so einem Steinbruch Dinos gekloppt. Und wir haben ganz viele diese Stalagniten, heißen die so, rausgesammelt. Alles wertloser Kram für die Leute vor Ort. Die haben gesagt, nimmt alles mit. Was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Ich habe es nicht mehr gefunden, meine Mutter auch nicht. Also genau, aber kannst du einmal erzählen, was ist das Faszinierende an der Arbeit im Staub, am Gestein, und wie können wir das mit Kindern nachempfinden?
Also für mich ist jedes Mal großartig, wenn wir eben im Steinbruch neue Spuren ausgraben und neue Knochen entdecken. Wir haben im Harz einen relativ großen Steinbruch, in dem wir über 20 Jahren schon Dinosaurierknochen finden. Und da ist es jedes Mal eben auch dieses Überraschungsei, dieser Überraschungsei-Moment. Du weißt nie, in welchem Stein oder im nächsten Hammerschlag, was du freilegst. Also ich hatte auch schon eine Dino-Kralle, die ich selber freigelegt habe, man ist dann halt wirklich in so einem Dino-Fieber, in so einem Suchmodus drinne und möchte natürlich dann auch gerne was finden. Manchmal gibt der Steinbruch eben auch nichts her, aber es gab halt auch schon Tage, wo wir sehr, sehr viele Knochen gefunden haben, und das ist natürlich dann super spannend, wenn man dann auf einmal mit einem Hammerschlag dann sieht, von der Knochenstruktur obendrauf schon, sieht man schon, dass es eine Dinosaurierkralle ist, oder man hat einen Unterkieferknochen gefunden oder einen Zahn von einem Dinosaurier. Und man muss sich ja vorstellen, die Sachen sind über 50 Millionen Jahre alt. Man ist wirklich der erste Mensch, der das dann sieht nach so langer Zeit. Das hat vor dir auch noch nie ein Mensch in der Hand gehalten. Und das ist halt so diese Faszination. Ist es vielleicht ein neuer Dinosaurier? Was haben wir da gerade entdeckt? Haben wir glücklicherweise mal irgendwie was von einem Raubsaurier entdeckt? Also man hat ja auch da noch so eine, sage ich mal, eine Top-5-Liste, sage ich mal, der Wunschkandidaten, was man als Fossil so entdecken möchte. Urvogel, ein Flugsaurier, neue Raubsaurierart, sind ja meistens dann auch, wenn das hier in Deutschland entdeckt wird, auch neue Dinosaurierarten, die müssen dann benannt werden. Dann kann man sich ausdenken, wie der Name im Prinzip klingen soll, welchen Bezug der Name vielleicht zu dem Fundgebiet haben soll, also zum Harz oder zum Steinbruch selber. Hat er irgendwelche komischen Knochenmerkmale, die nie zuvor entdeckt worden sind? Habe ich vielleicht irgendein Puzzleteil gefunden, das schon andere Forscher ganz, ganz lange suchen im Prinzip mit dieser neuen Entdeckung? Und das macht die Faszination aus. Hier in Münchenhagen sind es eben mit den Spuren immer so 2, 3 Minuten aus dem echten Leben eines Dinosauriers. Wir hatten hier schon Spuren einer ganzen Herde Iguanodon. Das sind so, ja, sag ich mal, die Kühe der Kreidezeit, muss man dazu sagen, sind friedliche Pflanzenfresser gewesen. Die waren hier in Herden unterwegs und hat man wirklich gesehen, die Erwachsenen sind so richtig schön stur geradeaus in einer Spur gelaufen, nebeneinander. Und die Jungtiere sind eben wie Fohlen auf der Weide, links und rechts von denen, kreuz und quer über die Spuren drüber. Dann hatten wir einen Raubsaurier noch mit auf der Fläche, da weiß man nicht, hat er die verfolgt, der ist relativ schnell gelaufen, kann man eben am Schrittabstand sehen. Und so sieht man halt immer mehr. Und das ist, glaube ich, diese Faszination. Das ist dieses Fieber, dieses Dino-Fieber, was dann hochsteigt, wenn man dann wirklich den ersten Knochen wiederfindet oder die erste Spur freilegt. Und das ist einfach dieses Feeling, was das ausmacht. Ich kann nur empfehlen, also wir haben ja auch Fundgebiete hier in Deutschland, die man besuchen kann. Also in Süddeutschland, das ist das Altmühltal zum Beispiel, wo man auch Besuchersteinbrüche hat, wo man selber Fossilien klopfen kann. Oder auch die Region in Holzmaden, wo man im Jura auch suchen kann. Da hat man dann eben auch mal Fischsaurierwirbel da mit dabei in diesen Besuchersteinbrüchen. Das ist schon super spannend. Und an den Küsten, an der Ostsee, hat man die Belemniten, also diese Donnerkeile, die kennen ganz viele. Das sind diese Innengehäuse von den Tintenfischen. Dann hat man natürlich auch Bernstein, um wieder so ein bisschen diese Jurassic Park Connection zu bekommen. Also da gibt es genug Möglichkeiten. Wir haben hier im Raum Hannover auch ein Netzwerk von Fossiliensammlern, die das direkt für Geburtstage oder Familien anbieten, in den Steinbruch zu gehen und da auch Fossilien zu sammeln in der Kreidezeit.
Ja, also hier in Norddeutschland ist es ja tatsächlich sonst relativ mau, also da Harz und so. Ich habe jetzt mir sagen lassen, dass die Region Hamburg, wo ich sozusagen herkomme, dass da sozusagen die Eiszeit drüber liegt. Und ich weiß nicht, wenn man tief genug graben würde, würde man vielleicht doch was finden, aber keine Ahnung.
Ja, also gerade aus der Nordsee kommen natürlich sehr, sehr viele Mammutknochen auch. Also da haben wir natürlich viele, viele Eiszeitgeschiebe, aber wir haben in der Nordsee eben auch durch die Eiszeitgeschiebe eben bei Legerdorf ist ein großer kreidezeitlicher Steinbruch. Da hat man dann halt auch im Zuma Seeigel oder auch andere Tiere der Kreidezeit eben auch auf dem Acker liegen. Man muss immer schön die Augen aufhalten und kann sich auch gerne bei uns melden. Wir haben ganz viele Besucher, die sich auch immer wieder bei uns melden, die auch Fossilien aktiv sammeln und dann halt auch wissen wollen, wenn sie jetzt nicht selber schon Bescheid wissen, was sie gefunden haben. Wir haben eine Familie, die ist immer in Dänemark, in Karzand. Da gibt es eben auch ganz viele fossile Haifischzähne zu finden. Und die bringen schon manchmal richtige Schätze zutage. Ja. Und viele der Funde sind auch von Privatmenschen entdeckt worden, also von Privatsammlern, die das hobbymäßig gemacht haben. Also die meisten Funde, die so gemacht werden, auch die spektakulären, werden von Hobbyforschern gemacht, ja.
Wie stehen denn die Chancen, dass ihr jetzt noch neue Dinosaurier im Harz ausgrabt oder
Also die stehen sehr, sehr gut. Wir arbeiten an dem Steinbruch schon über 20 Jahre. Wir haben dort angefangen mit dem Europasaurus, haben sehr lange gebraucht. Das ist ein sehr komplizierter Steinbruch, muss ich vorstellen. Die Schichten liegen eben nicht flach, dass man da schön im Gelände abgraben kann und ein Zelt drüber stellen kann. Diese ganzen Gesteinsschichten sind eben hochgestellt durch die Bildung des Harzgebirges. In der Kreidezeit ist dieser ganze Block Jura-Gestein nach oben geschoben worden durch die Gebirgsbildung und diese Schichten stehen vertikal. Und wir suchen dann immer nach den Sprengungen in diesem Steinbruch die Sprenghalden ab. Das ist auch super gefährlich. Man darf da auch nur rein mit Genehmigung und voriger Anmeldung. Wir arbeiten aber schon sehr, sehr lange, eben seit 20 Jahren mit diesem Steinbruch zusammen und müssen dann diese Sprenghalden absuchen. Da ist nicht immer was drin. Wenn was drin ist, sind die Gesteinsblöcke sehr, sehr voll mit Knochen. Und wir haben halt immer wieder so Highlight-Peaks gehabt. Wir haben 16 Jahre lang Dinosaurier häufig gefunden, also gerade diese Langhalsdinosaurier und auch Meereskrokodile, Schildkröten, Flugsaurierreste, auch Raubsaurierreste. Was uns immer gefehlt hat, das war für uns immer so ein Missing Link. Wir wussten, dass es irgendwann auftauchen müsste eigentlich, weil das Gestein das hergibt und die Ablagerung dort. Wir haben aber wirklich 16 Jahre hat es gedauert, bis wir die ersten Säugetiere, also quasi unsere Vorfahren, dort entdeckt haben in diesem Steinbruch. Und das waren die ersten Säugetiere aus der Jurazeit in Deutschland, die jemals entdeckt worden sind. Das ist natürlich dann irgendwie wieder so ein Peak-Fund gewesen, wo wir gesagt haben, das ist unglaublich, dass wir das jetzt geschafft haben. Andere forschen im Süddeutschland auch schon lange danach, finden die aber nicht. Und wir haben jetzt wirklich den ersten Nachweis für Säugetiere aus der Jurazeit, die über 150 Millionen Jahre alt sind, also auch unsere Vorfahren. Man muss sich vorstellen, das sind eben Funde, die dann das Forscherherz höher schlagen lassen. Das war spektakulär.
René, wäre das was für dich, mit deinen Kids im Steinbruch zu sitzen und Steine zu klopfen?
Ja, warum nicht? Ich erinnere mich auch noch, ich komme ja aus dem, wie es jetzt inzwischen bekannt ist, aus dem Schwarzwald. Und ich erinnere mich, dass wir eben früher auch diese Schneckenhäuser quasi, die Versteinerten dann, da ich nenne es jetzt Schneckenhäuser, die Versteinerten gesucht haben. Also das, da habe ich gute Erinnerungen dran und sowas kann ich mir mit meinen Jungs durchaus vorstellen.
Also mal aus Elternperspektive gesprochen, das war am Rande eines Urlaubs, aber meine Eltern haben da nicht mitgeklopft. Also die haben mich quasi ich weiß nicht, ich war schon in der Grundschule, aber die haben mich da in das Areal da gelassen. Da durfte man auch, also das war so eine geleitete Ausflug. Und ich glaube, die haben den Rest des Tages Kaffee getrunken. Also die waren, der kleine Birk war ordentlich beschäftigt. Und die Eltern haben am Rand gechillt und gedacht, och, können wir jetzt jeden Tag haben, so einen Steinbruch, ne? Also macht halt auch müde, ne? Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist mit 3,5 ein bisschen früh, aber so, ich glaube, ab 5, 6 kann man doch damit schon.
Also was ich sagen muss, dieses Kaffeetrinken der Eltern hört dann auf, wenn das Kind was gefunden hat. Das haben wir hier auch ganz oft. Wir haben hier Steinplatten, das sind so Kalksteinplatten aus einem Steinbruch in Amerika. Das sind Ablagerungen von einem Süßwassersee und da sind tausendfach Fische eben dann bei der Austrocknung dieser Seen saisonal immer wieder gestorben und versteinert und das Material ist wirklich bickebacke voll. Die Kinder fangen an, diese Platten zu spalten. Das ist so ein Schiefergestein, muss man sich vorstellen. Also es spaltet sich sehr, sehr gut auf und man findet halt die Fische. Und wehe dem, das Kind hat den ersten Fund gemacht, dann hat ganz schnell der Vater den Meißel in der Hand und ist dann am Suchen. Also da ist dann wieder dieses Entdeckerfieber. Oh, jetzt hast du was entdeckt, jetzt will ich aber auch mal. Dann auch ganz, ganz urplötzlich da. Und ja, das Kind steht daneben und guckt dann dem Vater zu oder der Mutter zu. Und wir wollen das hier halt eben auch unterstützen, dieses Erlebnis. Wir haben eben diese Originalfossilien aus Wyoming, wo man eben auch für die Älteren eben Fossilplattenspalten anbieten kann. Das ist halt wirklich was Originales. Und wir haben hier halt auch kleinere Aktionen eben, wo die Kleineren dann auch mal ein Dino anmalen können oder eben auch ein Skelett ausgraben aus einem kleinen Gipsblock. Alles eben der Arbeit der Urzeitforscher, der Dinojäger nachempfunden. Und da müssen die Eltern halt auch schon mal ran und unterstützen. Also da sieht man auch selber dann, die Family ist dann begeistert oder wir kriegen dann auch nochmal eine E-Mail hinterher. Was haben wir denn da gefunden? Wir waren bei euch im Park, ganz toll alles und schicken uns dann Bilder von ihren Funden. Wir haben auch teilweise dann echte Fossilien eben in diesen Gipsblöcken eingegossen. Wir versuchen das halt wirklich so nah wie möglich an der Vorlage oder der Realität zu halten, die Mitmachaktionen eben für die Kids hier, dass die handwerklich eben auch tätig werden hier im Park.
Und natürlich gibt es in eurem Park auch den Museumsshop. Auch da ist, also wir gehen hier im Moment unter in Dinosauriern, von Schleich, aber auch von Playmobil und von Ikea und von, ja, Lego. So, wir sind, genau. Wahrscheinlich ging es deinen Kindern ähnlich, oder geht es dir mit deinen Kindern ähnlich?
Ja, ab und zu muss ein bisschen was aussortiert werden. Ich hatte jetzt mit meinem Sohn, der ist 8, ein relativ großes Projekt angefangen. Es gab diesen Tyrannosaurus Rex, von Jurassic Park in relativ groß mit dem Tor. Und da haben wir als Vater-Sohn-Projekt sehr lange dran gebaut. Der steht jetzt auch bei mir, muss ich sagen, im Büro und nicht zu Hause. Der bewacht quasi meinen Schreibtisch. Aber das habe ich von meinem Sohn auch so genehmigt bekommen. Ja, klar, wir haben auch jede Menge Dinosaurier. Und wenn der Vater dann im Dino-Park arbeitet, habe ich dann auch oft die Kindergeburtstage ausgestattet und ausgerichtet mit Schatzsuche, Dinos ausgraben und Fossilsuche im Sandkasten. Ja, das gehört dazu.
Wie sieht das bei dir aus, René? Gibt es irgendein Dino-Spielzeug bei euch schon oder auch da völlige Leere?
Lass mich überlegen. Nee, ich glaube, es gibt noch kein Dino-Spielzeug bei uns. Mir fällt keins ein.
Vielleicht ändert sich das, weil es gibt in den USA läuft gerade eine neue Staffel Paw Patrol an. Und die es gibt einen neuen Hund, der heißt Rex, sitzt im Rollstuhl und kommt aus einem Land, in dem es natürlich ganz viele neue Paw Patrol Autos gibt und alles, aber auch Dinosaurier. Und in den USA läuft quasi Paw Patrol Dino Rescue mit ganz verschiedenen Dinos und genau, da kannst du halt wirklich die Paw Patroller mit so einem riesen Dino kaufen und da merkt man, okay, also sie hatten jetzt irgendwie Superhelden und Feuerwehr reicht nicht mehr, jetzt Dinos verkaufen sich halt auch noch relativ gut, also kann man halt auch.
Ich denke mal, spätestens dann kommt das Fieber ja, hier dann, an, würde ich jetzt behaupten.
Gibt es denn, so vielleicht so als Abschlussfrage, gibt es denn so richtig schlechte Dino, oder was ist denn für dich so einer der schlechtesten Dino-Filme? Oder konntest du dir die letzten Jurassic World-Filme noch angucken? Also ich habe das Gefühl gehabt, man sitzt da und denkt so, oh Gott. Also die ersten waren ja noch schön, aber irgendwann, wenn der Indominus Rex kommt und der Indoraptor oder was auch da ist schon
also ich,
grenzwertig.
Das war allerdings grenzwertig. Ich fand den ersten Teil Jurassic World, also von der neuen Trilogie im Prinzip, schon super. Ich fand den, der hatte super Ansätze mit diesem Raptorentraining und der Park ist eben geöffnet und läuft. Ja, ich halte es da auch wieder mit einem der Hauptdarsteller, der sagt, warum müsst ihr überhaupt noch irgendwelche Hybriden jetzt züchten? Das sind doch Dinosaurier, die sind doch schon wow genug. Also das fand ich halt schon ein bisschen zu überzogen. Ich hätte da lieber vielleicht andere Dinosaurier gesehen, die noch nie zu sehen waren in den Filmen. Aber das ist eben halt die Forschung, die da oder das Forscherherz, was da spricht, sage ich mal. Wie hätten sie vielleicht einen Pterizinosaurus mit seinen 60 Zentimeter langen Sichelkrallen animiert und wie hätte der ausgesehen? Anstatt dann eben so einen zusammengerührten Dinosaurier wie den Indominus Rex zu zeigen. Ganz, ganz schlimm fand ich leider Jurassic World 2. Das war also eine super bittere Enttäuschung, weil da habe ich echt gedacht, was ist denn jetzt los? Fällt euch nichts mehr ein? Das Thema ist ja eigentlich so breit und so schön, dass man das irgendwie besser ausschmücken kann. Und man hat es in den Trailern schon gesehen, dass es in diese militärische Nutzung Dinosaurier als Waffe geht, was ja dann in diesem Film auch eben Tenor war. Der Indoraptor war ja dann eigentlich nur noch eine militärische Waffe im Prinzip, gezüchtet, um eben effektiv zu sein, um Menschen oder irgendwelche anderen Sachen eben dann oder Dinosaurier dann auch irgendwie untereinander umzubringen. Das fand ich halt schon irgendwie ein bisschen bitter. Und ich bin jetzt hoffentlich positiv von dem dritten Teil, der jetzt noch kommt, dann wieder wohlgesonnen. Mal schauen. Also es ist echt schwierig und man fragt sich wirklich, wie man so tief sinken kann, aus so einem guten Stoff im Prinzip sowas dann zu machen wie in Jurassic World 2. Das war schon hart, ja.
Wie fandst du es, René?
Ich sehe das jetzt natürlich nicht ganz so kritisch, weil ich mich mit Dinos nicht auskenne. Aber rein vom Unterhaltungswert her fand ich den ersten Jurassic World auch wesentlich besser als den zweiten. Aber wie ich vorhin sagte, der erste Jurassic Park als solches ist, glaube ich, nicht zu schlagen.
Es wird ja auch bei den anderen drei wird es ja auch immer schlechter. Ich glaube, Jurassic Park 3 ist dann auch, kannst du ja auch kaum noch angucken. Also das ist, aber ich finde die Idee dass dieser Jurassic Park World 3 spielt dann ja quasi, dass in der normalen Welt Dinos rumlaufen. Und das finde ich jetzt halt schon wieder so ein bisschen, also das Grundszenario ohne Geschichte zu kennen, die Bücher gibt es ja glaube ich auch schon, finde ich irgendwie ganz witzig. Also alleine sich vorzustellen, man fährt da lang und dann sieht man halt so, was du da gesagt hast, die Kühe der Kreidezeit langlaufen und das hätte schon was, oder?
Ja, definitiv. Also finde ich auf jeden Fall, das ist ein spannenderer Ansatz wie dieser zweite Teil, der so ein bisschen entartet dann auch. Ich fand den Indoraptor halt einfach auch furchtbar. Also wenn man sich da die Details angeguckt haben, da sträuben sich halt echt wirklich die Nackenhaare. Die von den Szenen bis zum Design fand ich den halt einfach, ja, das war einfach nur so ein Filmmonster. Da hätte man sich auch Aliens angucken können oder was auch immer. Also fand ich schon schade und deswegen ist es jetzt ganz gut. Ich hoffe halt auch, dass diese alte Crew, die jetzt in dem dritten Teil wieder dabei ist, also die Hauptcharaktere aus dem allerersten Jurassic Park sind ja wieder da, Dr. Alan Grant, Eddie Sattler und Ian Malcolm, dieses Trio, das so ein bisschen beschwingt, einfach den dritten Teil. Ich hoffe, sie nehmen sich auch nicht so super ernst wie im zweiten Jurassic World Teil. Der Regisseur war ja auch, glaube ich, eher ein Regisseur aus dem Horror-Genre oder Thriller-Genre, das hat man halt auch gemerkt, ganz einfach an den Settings, der war schon relativ krass, also da muss ich auch noch warten, meinem 8-jährigen Sohn oder den Film dann gucken zu lassen, also den ersten Teil Jurassic Park, klar, aber Jurassic World 2 ist schon heavy.
Ja, es gibt ja auch, also bei Jurassic Park, habe ich ja am Anfang erzählt, gibt es ja diese riesengroße Crew an Paläontologen, die beraten haben. Inzwischen ist es, glaube ich, noch einer, der in den Abspann geschrieben wird als Beratung. Und ich befürchte, es ist auch eher, um ihn in den Abspann zu schreiben, als dass der wirklich sagen kann, weil, also, sonst hätten die Raptoren schon Federn. Aber gut.
Ich denke auch, also Jack Horner war halt von Anfang an dabei beim ersten Teil, hat sich halt wirklich auch verdient gemacht um die Paläontologie. Das ist auch übrigens ein gutes Beispiel, dieser Mann Jack Horner, das ist ein Paläontologe, der sich das alles selber beigebracht hat. Der hat diese Paläontologie am Anfang nicht studiert. Und da sieht man halt, dass man mit dem Willen quasi auch das zu tun, das erreichen kann. Er ist jetzt Berater für die beste Dinosaurier-Filmreihe, sage ich mal, die es so gibt, also oder die berühmteste Dinosaurier-Filmreihe und ist auch da immer noch auf Promotion-Tour, ganz klar. Also der hat auch fantastische Entdeckungen gemacht, er hat die ersten Nachweise für Dinosaurier Elterntiere erbracht, eben, dass die Brutpflege betrieben haben, Maya Saura, die gute Mutterechse, da hat er einen kompletten ein komplettes Nistgebiet, muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie so eine Brutkolonie von Vögeln, eben aber mit Kühen der Kreidezeit. Und diese Tiere haben eben aktive Brutpflege betrieben. Die Tiere sind halt nicht, also die Babys sind nicht aus dem Nest rausgeflüchtet und dann in der Landschaft verschwunden, sondern die sind lange im Nest drin geblieben und die Eltern haben sich eben, die Dinosaurier-Eltern haben sich um die Tiere gekümmert, um die Jungtiere. Und der hat sich ganz viele Dinge eben mit der Paläontologie zu Verdiensten gebracht. Und ja, er berät halt immer noch diese Filme. Aber dieses Aussehen der Dinosaurier wird er eben auch nicht ändern, weil das wird Universal einfach nicht zulassen. Eben wegen der ikonischen Darstellung und der allseits bekannten Formen dieser Dinosaurier aus dem Film.
Wenn man also quasi auch den Quereinstieg zum Paläontologie machen kann, das wäre natürlich super. Das wäre unsere Chance, René. Dann können wir graben Dinos aus und benennen sie nach uns und machen nebenbei noch einen Kinderserien-Podcast. Das ist doch
das ist super.
Das ist doch eine Zukunftsaussicht. Ich finde, das ist auch eine seriöse Jobkombination. Dino-Jäger und Kinderserien-Podcaster, oder? Was sagst du?
Perfekt.
Das ist, und wir haben ja jetzt gerade gelernt, Harz und da noch ein bisschen dabei, dir in Hannover, kann man ausgraben. Ich sag dir, das wenn Corona vorbei ist, komme ich mit Schaufel und...
Jetzt noch schnell Weihnachten über die Bühne bringen und dann legen wir los.
Dann lesen wir noch mal die ganzen, du guckst die ganze Staffel Dinozug, dann hast du paläontologisches Wissen und hier die ganzen Dino-Bücher, was ist was und so. Und dann noch ein Besuch im Dino-Park und dann geht's los.
Geht's ab.
Also zu entdecken gibt es noch genug. Also da habt ihr noch sehr viele Dinosaurier, die noch unerforscht in der Erde liegen. Also ich glaube, wenn wir vielleicht bei 10% der Tiere sind, die damals gelebt haben, ist es viel, was wir heute wissen. Also das ist wirklich nur ein Bruchteil von dem, was da war. Ja,
dass man das auch noch in Deutschland ausgraben kann und jetzt nicht irgendwo in der Sahara graben muss mit instabilen politischer Situation, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel für uns, aber so, da können wir auch den bequemen Weg im Harz machen. Da ist die politische Situation relativ stabil.
In Nordrhein-Westfalen haben sie jetzt gerade auch vor ein paar Jahren den Wienvenator, das ist ein großer Raubsaurier gewesen, und einen Torvosaurus entdeckt. Das ist auch ein sehr, sehr großer Raubsaurier gewesen. Der Torvosaurus ist, glaube ich, auch diesen Monat erst publiziert worden, dass sie den gefunden haben. Ja. Auch Knochen, Kieferreste, richtig coole Sachen haben die da gefunden. Ja.
Also, machen wir. Wir machen bestimmt auch nochmal eine Expedition in den Schwarzwald dann. Da können wir. Genau, ich möchte euch noch auf etwas hinweisen, alle Hörer. Wir haben passend zu der Sendung ein Gewinnspiel. Das hat uns Schleich zur Verfügung gestellt. Wir können einen großen T-Rex von Schleich verlosen. Sehr bunt. Wir wissen nicht, ob der wirklich so aussah, aber das können auch die Paläontologen bisher bei den wenigsten Dinosauriern sagen. Und im zweiten Set gibt es ein Jeep mit Raubsaurier. Genau. Ich glaube, Schleich ist generell wahrscheinlich eine der Marken, die am nächsten dran sind, was die Dino-Darstellung angeht, oder?
Ja, Schleich ist ganz gut. Trapo ist auch relativ gut. Es gibt schon, oder Collector, die haben eine sehr, sehr große Serie auch von Dinosaurier-Modellen. Die machen das jetzt mittlerweile aber auch so, dass sie sich wirklich auch Berater holen für die Modelle. Also da gebe ich dir auch recht, die Farbe ist halt immer noch reine Spekulation. Also da muss man dann halt wirklich bei der Anatomie aufpassen, dass es da passt. Dass da alles richtig ist, dass die Arme nicht gebrochen sind und der Dino dann auch seine Beute greifen kann oder nicht ins Leere greift dann.
Okay, und bis zur nächsten Folge hat sich René auch einen Lieblingsdinosaurier ausgesucht. Oder hast du schon einen Lieblingsdinosaurier?
Nee, ich suche mir noch einen aus.
Okay.
Muss mir da erstmal, ich will jetzt kein schon voreiliges Urteil fällen.
Man will ja auch nicht den Standard-Dinosaurier nehmen, oder? Also so den Stegosaurus oder so oder den. Ich glaube, alle mögen Triceratops, oder? Triceratops. Genau.
Ich check das nächste Mal dann, was im Schwarzwald gefunden worden ist. Irgendwie Black Forest Saurus oder was. Da kriegen wir bestimmt was raus.
Sehr gut. Ja, super. Das wird dann meiner.
Der Black Saurus. Es hat so eine Lederhose und kneipt immer. Stellt immer die Füße in den. Und trinkt. Wie heißt das bei euch, das Bier? Dieses Tannenzapf?
Tannenzäpfle.
Tannenzäpfle.
Ja, genau.
Dieses Rote mit dem, mit dieser roten Frau da, also.
Mit dem Bollenhut, ja, genau.
Ja.
Der Bollosaurus.
Der Bollosaurus. Der hat dann unterm Kinn so zwei Zäpfle. Okay, bevor wir ins Niveaulose abrutschen, sagen wir einmal Tschüss. Genau. Nils, dir vielen Dank für deine Zeit. Wir haben, glaube ich, sehr viel über Dinosaurier gelernt, sehr viel über die Faszination von Dinosauriern. Genau, und wir würden natürlich auch gern von allen Hörern wissen, was eure Lieblingsdinosaurier sind. Dazu machen wir nochmal einen Instagram-Post. Alles klar, bis dahin. Tschüss und genau.
Vielen Dank euch.
Schöne Adventszeit.
Schöne Adventszeit.
Tschüss.